ARD.
...2026 hat das Potenzial, ein richtig großes Raumfahrtjahr zu werden. Es sollen nämlich mit Artemis II wieder Menschen Richtung Mond fliegen. Das hatten wir seit 1972 nicht mehr. Und das ist noch gar nicht mal alles, was ansteht. Wir könnten dieses Jahr auch die erste private Raumstation einer US-Firma um die Erde starten sehen. Und auch Indien und China stehen mit ehrgeizigen Weltraumprojekten in den Startlöchern. Deswegen haben wir uns überlegt, wir blicken in dieser Folge auf das Raumfahrtjahr 2026 und auf welche Highlights wir uns freuen können. Und ich freue mich jetzt schon mal ganz besonders, denn ich habe einen besonderen Co-Host für diese Folge. Einige von euch kennen ihn bestimmt von seinem ehemaligen Podcast Weltraumwagner. Ich weiß, dass viele von euch ihn kennen, denn wir haben schon mehrfach E-Mails und auch Kommentare bekommen, in denen nach Weltraumwagner gefragt wird. Heute ist er da, er ist Moderator und Raumfahrtexperte beim Hessischen Rundfunk. Dirk Wagner, cool, dass du dabei bist.
Ja, hallo Anne, ich freue mich auch, zumal ja dieses Raumfahrtjahr 2026 ein ganz besonderes werden könnte, wenn denn alles so durchgeführt wird, wie das geplant wurde, wo wir eben wieder zum Mond aufbrechen seit mehr als 50 Jahren, aber nicht nur deswegen. Es sind so einige Projekte am Start, von denen ich auch denke, das könnte so eine neue Dimension sein.
Ignition Sequence Start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems.
Wo wir doch hier gerade zusammensitzen für diese Folge, kurz vorher hat die NASA schon eine Premiere für dieses Jahr bekannt gegeben, wenn auch ungeplant. Die holen ja jetzt zum ersten Mal zumindest den Teil einer Besatzung von der ISS, von der Internationalen Raumstation, zurück zur Erde. Und zwar vorzeitig, ein paar Wochen vor Ende der Mission, wegen eines medizinischen Problems. Also sie reden nicht von Notfall, sondern von einem medizinischen Vorfall an Bord. Bei einem der vier Crewmitglieder.
Die reden ja sogar explizit nicht von Notfall. Nee. Weil nämlich, dann hätten die ja auch einfach alles stehen und liegen lassen und sofort da irgendwie losstarten müssen.
Ja.
Die gucken jetzt erstmal gemütlich, in Anführungszeichen, wann es in den nächsten Tagen gut passt. Immerhin, ja, krass, das ist noch nie auf der ISS passiert vorher. Also das war jetzt schon mal die erste Premiere und dann starten wir mal direkt in die anderen Sachen, die dieses Jahr noch anstehen. Das richtig große Ding dieses Jahr wird auf jeden Fall Artemis II sein, die nächste Mondmission der NASA. Und es soll auch jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Also die offizielle Ansage ist no later than April, also nicht später als April. Und das erste Startfenster ist sogar schon Anfang Februar.
Ich warte da ja schon so ein bisschen länger drauf, eigentlich seit 1972. Ich bin im Jahr der letzten Mondlandung auf die Welt gekommen. Und seitdem, also seit 1972, seit Dezember damals, ist niemand mehr weder auf dem Mond noch in der Nähe des Mondes gewesen. Ich bin so ein Kind der Space Shuttle-Ära und ich habe es nur erlebt, also live miterlebt, dass Leute um die Erde rumgeflogen sind. Das machen sie ja auch im Moment an Bord der Internationalen Raumstation. Alles schön und gut. Aber dass endlich wieder mal diese Grenze überschritten wird, hin zu einem anderen Himmelskörper, zurück zum Mond. Das wurde ja schon ewig angekündigt, sollte schon längst passiert sein. Aber ja, tatsächlich, wenn das jetzt klappt, das ist für mich auch ein Moment, auf den ich sehr hinfiebere, wo ich auch denke, das kann durchaus wieder so eine Inspiration auch für die Raumfahrt an sich sein.
Ist bei mir genauso. Also ich bin ja auch nach der Apollo-Zeit geboren und habe das gar nicht miterlebt. Und ich habe mich schon oft gefragt, wie das wohl gewesen sein muss, damals bei Apollo dabei gewesen zu sein. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch so ein kleines bisschen dieses Apollo-Feeling bekommen, wenn Artemis dann mal so richtig, richtig losgeht. Genau, Anfang Februar könnte es soweit sein. Die NASA wird vier Menschen, eine Crew aus vier Personen zum Mond schicken. Die werden noch nicht auf dem Mond landen. Also darauf müssen wir uns noch ein bisschen länger drauf gedulden. Artemis II, die fliegen nur einmal um den Mond und kommen dann wieder zurück. Das Ganze wird 10 Tage dauern. Und die Crew, das sind einmal Reid Wiseman, er ist der Commander, Victor Glover, der Pilot und dann Christina Cook und Jeremy Hansen als Mission Specialist. Und eine Besonderheit gibt es noch, Jeremy Hansen ist nämlich Kanadier, also der kommt von der kanadischen Raumfahrtagentur. Das ist auch eine Premiere, ne? Also damals bei den letzten Mondmissionen Apollo, da waren ja nur US-Amerikaner dabei. Und vor allem auch nur Amerikaner, also nur Männer und keine Frau. Die NASA hat ursprünglich auch mal damit geworben, dass sie mit Artemis die erste Frau und auch die erste Person of Color auf dem Mond landen wollen. Da sind sie so ein kleines bisschen zurückgerudert. Also aus ihren ganzen Werbeslogans haben sie das jetzt wieder rausgenommen. Mhm. Da müssen wir uns nichts vormachen aufgrund der aktuellen politischen Lage in den USA. Was ja aber nicht heißt, dass sie es nicht trotzdem machen werden.
Es wird halt nicht mehr so ganz auf die erste Seite geschoben, wenn es um Presseveranstaltungen geht. Ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft sein wird, denn Artemis ist ja auch anders als Apollo ein international angelegtes Programm. Also auch Europäerinnen und Europäer werden da irgendwann mit zum Mond fliegen, erstmal in eine Mondumlaufbahn und irgendwann mal auch auf dem Mond landen, wenn das Programm so weitergeführt wird. Ich finde aber auch, das ist schon sowas Besonderes, dass es eben nicht mehr nur die ehemaligen Militärpiloten sind, die damals bei Apollo mitgeflogen sind. Da war ja nur ein Wissenschaftler an Bord bei der letzten Mission Apollo 17. Harrison Schmidt, genannt Jack Schmidt, der Geologe, und das war's dann. Das wird bei Artemis deutlich anders sein. Da werden von Anfang an auch solche Mission Specialists mitfliegen, die dann noch andere Aufgaben haben.
Artemis 3 soll dann die erste Mondlandung werden und dann soll es ja eigentlich erst so richtig losgehen mit immer mehr Artemis-Missionen, die dann ja sogar auch noch eine Raumstation um den Mond aufbauen wollen, das Lunar Gateway. Und Stichwort internationales Projekt, da ist nämlich zum Beispiel auch die ESA beteiligt, die Europäische Weltraumorganisation, auch die JAXA, die japanische Weltraumorganisation. Was so ein bisschen schade ist, ist, dass das trotzdem alles noch nicht so ganz fest in Stein gemeißelt ist. Ja. Also das finde ich, ich persönlich denke immer so, oh Mann, könnte auch sein, dass sie jetzt irgendwie noch Artemis 2 und 3 machen und dann vielleicht doch wieder aufhören aus finanziellen Gründen oder anderen politischen Gründen. Das finde ich so ein bisschen schade, also dass man jetzt nicht sagt, hey, wir machen jetzt Artemis 2 und in 6 Monaten Artemis 3 und das verschiebt sich immer weiter nach hinten. Das ist ja sowieso so ein Phänomen in der Raumfahrt.
Das ist bei Artemis aber besonders ausgeprägt, wie ich finde, weil ich kann mich gut erinnern, als damals das Ende des Space Shuttle Programms verkündet wurde, das war ja nach dem schweren Unglück mit der Raumfähre Columbia 2003, da wurde ja relativ schnell verkündet, wir fliegen das Shuttle noch so lange, bis die Raumstation fertig ist, also irgendwie bis 2010, und dann geht's zurück zum Mond und weiter zum Mars. Da war die erste Mondlandung schon für 2018 vorgesehen, also irgendwie um 2020 rum. Es ist halt auch wesentlich teurer geworden. Ein Start dieser SLS, der großen Trägerrakete, wird mit $4 Milliarden veranschlagt. Das schüttelst du auch nicht so aus dem Ärmel. Aber ja, jetzt machen sie es halt endlich mal. Jetzt wird halt endlich wieder Hardware auf die Startrampe gerollt. Von daher soll diese Mission erstmal fliegen. Wenn die erfolgreich viel läuft, vielleicht gibt es auch so einen gewissen Push.
Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Und Artemis 2 wird jetzt auf jeden Fall losgehen. Ich meine, das SLS ist quasi fertig. Also es steht da fertig in dem Vehicle Assembly Building. Wurde noch nicht ausgerollt bisher, aber könnte theoretisch jeden Moment passieren. Und dann wird es ja hoffentlich auch mal ein paar mehr Infos von der NASA geben.
Aber insgesamt, wenn ich das so vergleiche mit Apollo, das war halt auch eine ganz andere Zeit. Also da war Raumfahrt auch das oder eines der beherrschenden Themen. Manche denken da ja jetzt zurück, wenn wir über Artemis 2 sprechen, an Apollo 8, also an die erste Reise von Menschen zum Mond im Dezember 1968. Das war eine ähnliche Mission. Da sind also auch damals 3 Astronauten zum Mond geflogen, sind allerdings in eine Umlaufbahn gegangen, haben den Mond also mehrfach umkreist und sind dann wieder zurück zur Erde. Artemis 2 wird ja auf so einer freien Rückkehrbahn, wie das genannt wird, nur um den Mond rumfliegen und wieder zurück zur Erde kommen. Das heißt, wenn da irgendwas schief geht, dann werden sie ja mehr oder weniger automatisch wieder zur Erde zurückfliegen. Und Apollo 8 war auch die Mission, von der viele sagen, das war eigentlich der Punkt, wo die USA damals die Sowjetunion geschlagen haben in diesem Weltraumwettrennen. Und ja, kann denn Artemis 2 so eine ähnliche Faszination oder Begeisterung für die Raumfahrt auslösen wie damals Apollo 8? Es gibt so einen Moment, an dem man das vielleicht festmachen können. Am Heiligabend 1968, da hat die Crew von Apollo 8 die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel vorgelesen, live, wurde im Fernsehen übertragen. Das hat sich folgendermaßen angehört.
For all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And the gathering together of the waters called the sea. God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann übernimmt jeder der Astronauten einen kurzen Part aus diesem Teil der Bibel. Und das hat damals viele Leute doch tief berührt. Ja, also die Bedeutung der Mission, da bin ich so ein bisschen unentschieden. Also 1968 war ein wildes Jahr in den USA. Da ist unglaublich viel, auch viel Furchtbares passiert. Der Bürgerrechtler Martin Luther King wurde erschossen. Robert Kennedy, der demokratische Präsidentschaftskandidat. Der Vietnamkrieg lief. Es gab Proteste an den Unis. Und dann kam zum Schluss halt diese Apollo 8 Mission. Apollo hatte ja auch seine Probleme. Und da gibt's eine interessante Anekdote. Da gab's ein Telegramm an die Besatzung, wo jemand nur ganz kurz geschrieben hatte, sie haben 1968 gerettet. Und ob das jetzt so sein wird?
Also ein Upgrade, was es ja bei Artemis hoffentlich geben wird, ist die generelle Quali von den ganzen Medien, die rüberkommen. Also vom Audio, aber wahrscheinlich auch vom Video, Foto, also alles, was die mitbringen quasi von ihrer Reise. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall schon mal freuen. Ihr merkt es auf jeden Fall, wir freuen uns auf Artemis 2, sind super gespannt auf den Start, ob alles gut geht, wie die 10 Tage ablaufen und wie und, naja, ich will jetzt nicht sagen, ob die werden natürlich wieder zurückkommen, aber was sie dann alles mitbringen an Fotos, Daten und so weiter und vor allem, ob dann so dieser Slogan von Artemis, erstmal zum Mond und dann vom Mond Richtung Mars, ob das so aufrechterhalten wird. Für die NASA ist die Mondmission auf jeden Fall das nächste große, was so ansteht. Aber es gibt ja auch viele Nationen, die noch nie eine Raumfahrtmission selber gestartet haben oder die vor allem noch nie eine Mission mit Crew gestartet haben. Und das bringt uns direkt zu unserem nächsten Highlight, auf das wir blicken wollen für 2026. Das spielt sich in Indien ab. Man hört ja gefühlt, wenn es um Raumfahrt geht, fast nur Sachen aus den USA. Aber Indien ist sehr im Kommen, was die Raumfahrt angeht. Und die haben ihr Crew-Programm Gaganyaan. Das entwickeln die auch schon seit ein paar Jahren. Und die sollen jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal starten, beziehungsweise zum ersten Mal ihre Crew-Kapsel testen. Denn der erste Flug mit Crew, der ist für 2027 erst angesetzt. Aber wenn das klappt, also wenn Gaganyaan läuft, dann wäre Indien die 4. Nation weltweit, die selbst Menschen ins All schicken kann.
Ist auch immer noch was Besonderes in der Raumfahrt. Das haben bislang nur die ehemalige Sowjetunion, also Russland, geschafft, die USA, China und dann wäre es eben Indien. Wir in Europa waren ja mal kurz davor, ein eigenes Raumfahrzeug für den astronautischen Transport zu bauen, diesen berühmten Raumgleiter Hermes, der dann aus verschiedenen Gründen, eben auch aus Kostengründen, nicht realisiert wurde. Es gab dann noch Überlegungen, auch so eine Kapsel zu bauen, was ja so der straightere Weg ist, um ins All zu fliegen. Also so ein Raumgleiter, der ist ja von der Technik her deutlich komplizierter. So eine Raumkapsel, ja, da weißt du im Prinzip, was du machst. Da kann jetzt nicht so wahnsinnig viel schiefgehen. Also neben all den Dingen, die natürlich schiefgehen können. Aber vom Konzept her ist es ja schon eher, ich will jetzt nicht sagen simpler, aber es ist die Methode, die so am wenigsten Aufwand mit sich bringt, wenn du Menschen ins All bringen willst.
Du musst nicht irgendwie filigran landen, sondern hast dann die Fallschirme und so weiter. Aber super schade, oder? Also, dass Europa das aufgegeben hat. Also, ich hätte es gern gesehen, dass wir irgendwie sagen können, ja, hier wir von Europa aus, wir können auch Menschen ins All schicken und quasi unsere Eigenständigkeit da auch irgendwie mit sichern. Das ist es ja, was auch aktuell immer wichtiger wird, wenn man sich mal so außenpolitisch, sicherheitspolitisch nach links und rechts umguckt. Kann man sich ja schon überlegen, ob es vielleicht nicht doch jetzt mal Sinn machen würde, dass die ESA das nochmal verfolgt. Aber ist bislang leider nicht geplant.
Kann ich nur sagen, ja, ja, ja. Also ich sehe das genauso. Ich habe damals auch gedacht, wenn Hermes gebaut worden wäre, dann würden wir jetzt in dieser auch geopolitischen Situation deutlich besser dastehen. Und ja, wir hatten so in der Vorbereitung für diese Folge, in der Diskussion auch immer so die Frage, ja okay, muss ich denn immer alles eigenständig machen? Ich glaube, für Indien stellt sich die Frage gar nicht. Für die hat Raumfahrt sowieso eine große Bedeutung, auch was das Prestige angeht. Und gerade die astronautische Raumfahrt ist auch immer noch ein Technikvorhaben, mit dem du dich gegenüber anderen Ländern profilieren kannst. Das können eben nur verdammt wenige auf der Welt. Und gerade so im Wettbewerb mit China oder auch mit der westlichen Welt ist das schon ein Statement. Und Indien macht sich damit auch zu einem immer interessanteren Partner in der Raumfahrt. Das ist eigentlich das Einzige, was denen noch gefehlt hat. Die haben ja schon eigene Trägerraketen, Satelliten, Sonden zum Mond, Sonden zum Mars, eine Sonnenmission und was weiß ich noch alles, sogar ein eigenes regionales Satellitennavigationssystem. Und wenn die jetzt noch ihre eigenen Leute ins All schicken, dann sind sie eine ziemlich komplette Raumfahrtnation. Ich fände es gut, wenn Europa sowas auch haben würde.
Ist halt am Ende immer eine politische und vor allem auch finanzielle Geschichte. Das Ding ist ja auch, wenn die ESA jetzt sagen würde, ja, wir wollen das, dann dauert das dann ja auch wieder seine Zeit, bis es dann wirklich entwickelt ist und bis dann auch wirklich mal Menschen starten. Indien hat es anders gemacht. Die haben gesagt, ja, wir machen das jetzt, wir ziehen das irgendwie durch und forcieren das. Und wir könnten es dieses und nächstes Jahr eben sehen, wie Indien die vierte Nation weltweit wird, die selbst Menschen ins All schicken. Also
ja.
Hoffe, es funktioniert für die.
Das wäre schön.
Aber mal gucken, vielleicht nicht für diese Jahresvorausschau, sondern irgendwann können wir mal berichten, dass die ESA jetzt an dem Cruise-Schiff tüftelt.
Es gibt ein weiteres interessantes Projekt in diesem Jahr, das ich ehrlich gesagt noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, bevor Anne es erwähnt hat. Und zwar ein chinesisches Weltraumteleskop namens, und wir haben extra nachgucken lassen, wie es sich ausspricht, Shentian, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, soll noch so gegen Ende des Jahres starten. Das ist ein Riesengerät, soll in der gleichen Umlaufbahn fliegen wie die chinesische Raumstation und da immer zur Wartung andocken. Du sagst auch, ja, das ist eins der Dinger, um die wir auf jeden Fall einen Kringel drum machen müssen in diesem Jahr.
Ja, weil ich einfach diese Idee so interessant und auch cool finde, dass sie sagen, okay, wir machen das halt so, dass wir das Teleskop neben unsere Raumstation quasi packen und dann können wir das immer ranziehen und wenn da irgendwas ist, dann warten wir das. Shentian ist so ein bisschen vergleichbar mit Hubble, also sowohl vom Optischen, also wie es aussieht, als auch von dem, was es kann. Und Hubble war ja eigentlich auch mal darauf ausgelegt, dass man es warten kann. Also da sind ja Space Shuttle Missionen hochgeflogen mehrfach, um das zu warten. Und die Idee ist eigentlich ganz charmant, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt nicht quasi extra Leute von der Erde hochschicken, sondern wir haben ja eh unsere Raumstation und können das einfach dann irgendwie nutzen. Also das finde ich super interessant an diesem Weltraumteleskop. Shentian heißt übrigens Durchmusterung, wenn man das übersetzt. Mhm. Und genau das ist es halt, was es auch machen soll. Also es soll den Himmel durchmustern und hat dafür ein sehr, sehr weitwinkliges Teleskop, also ein extrem großes Sichtfeld.
Allein die Vorstellung, dass sie so ein 14 Meter langes Ding mit 4 Metern Durchmesser und irgendwie 15 Tonnen Masse mal ebenso parallel zu dieser Raumstation fliegen in gebührendem Abstand, aber dann eben da wieder hin manövrieren. Es ist ja fast so, als wäre Hubble damals zum Shuttle geflogen und hätte da angedockt, damit die Astronauten und Astronautinnen es dann leichter haben, das Ding zu warten. Das finde ich schon ziemlich ambitioniert und auch ziemlich originell und interessant, was du gerade gesagt hast, vergleichbar mit Hubble. Ich stelle so fest, in der öffentlichen Darstellung wird das von China auch schon so sehr nach vorne getragen, von wegen, ja, wir sind sogar besser als Hubble, wir haben ein viel weiteres Blickfeld. Ich weiß nicht, ist das so? Also ist das Ding, kann das Ding Hubble schlagen, um es jetzt mal dramatisch zu fragen?
Ja, ehrlich gesagt, ich hoffe, es kann das, denn es ist, also ja, Hubble ist Jahrzehnte alt und es wäre ja schade, wenn man jetzt ein neues Teleskop baut, was nur in Anführungszeichen so gut ist wie Hubble. Müssen wir natürlich dann sehen, aber grundsätzlich hat das so ähnliche Beobachtungsbereiche wie Hubble. Also es kann auch UV bis nahes Infrarot einfangen. Das ist bei Hubble genauso. Und was die Wissenschaftler damit wollen, ist im Prinzip so ein bisschen einmal alles bitte. Also die wollen dunkle Materie erforschen, dunkle Energie. Die wollen was über Neutrinos rausfinden. Dann können die Galaxiekerne angucken, Galaxieentwicklung, die Struktur der Milchstraße. Also ja, also es klingt so, als hätten die jetzt ein Teleskop gebaut, was für alles geeignet ist. Das ist natürlich nur so halb wahr, ne? Also so Teleskope, die haben meistens einen bestimmten Schwerpunkt und der hängt halt davon ab, welche Strahlung die einfangen können. Und das ist jetzt halt hier dieses UV bis nahe Infrarot. Da in der Mitte von diesem Bereich ist das sichtbare Licht. Das heißt, die Bilder, die wir dann sehen werden, die sind halt so, wie wir das dann theoretisch auch mit dem Auge sehen würden, wenn wir genauso gut gucken könnten wie das Teleskop in diesem Bereich. Mhm. Ich sag so, die wir sehen werden. Bei China ist ja immer so ein kleines kleines bisschen das Problem, dass die Daten alle nicht so öffentlich sind. Also es wird nicht so wie bei Hubble und auch dem James-Webb-Teleskop zum Beispiel, dass wir da jetzt jeden Tag irgendwie zugespammt werden mit mehreren Bildern. Also so wird es nicht sein.
Mhm. Das denke ich auch. Das haben wir ja bei den früheren Missionen auch zum Mond, die ja auch China mit sehr viel Aufwand und viel Erfolg betrieben hat, auch gesehen. Da gab es dann irgendwann auch Bilder und Videosequenzen. Das konntest du im chinesischen Fernsehen auch entsprechend verfolgen. Aber da wurde eben sehr genau geguckt, wann veröffentlichen wir was. Aber eine total spannende Mission, auch für 10 Jahre ausgelegt.
Und wenn es sich bewährt, kann es ja sogar sein, dass es noch länger läuft. Mhm. Bei Hubble sehen wir es ja, dass es geht. Und wenn die nicht, warum auch immer, irgendwie ein neues Teleskop dann bauen wollen, kann es sogar länger als 10 Jahre funktionieren. Also China wird dann zukünftig eine Raumstation mit einem Teleskop dran ab und zu mal haben, was uns direkt zum nächsten Thema bringt, nämlich generell Raumstationen. Da wird sich in nächster Zeit ja auch einiges ändern. Die internationale Raumstation, die hat ein Ablaufdatum und das ist noch 2030. Das heißt, aktuell werden schon verschiedene Nachfolger entwickelt. Die NASA und auch ihre Partner auf der ISS, also die ESA vor allem, die haben gesagt, wir wollen keine neue ISS bauen, wir wollen das anders lösen, wir wollen in Zukunft gerne kommerzielle Raumstationen haben, wo wir uns dann immer einkaufen können und unsere Leute hochschicken können, damit die da Experimente und so weiter machen. Und eine von diesen kommerziellen Raumstationen, die könnten wir dieses Jahr starten sehen und das wäre dann Haven 1. Haven 1 ist eine Raumstation, die von der Firma VastSpace entwickelt wird. VastSpace ist ein US-Unternehmen und hinter VastSpace steckt ein Milliardär. Also es werden ja noch andere Raumstationen gerade entwickelt, die teilweise auch Fördergelder von der NASA bekommen. Das ist bei VastSpace jetzt gerade nicht so.
Es ist auch wirklich sowas wie, würde ich sagen, eine Zeitenwende in der Erdumlaufbahn, die wir da sehen. Denn die internationale Raumstation hat die Raumfahrt in den vergangenen Jahrzehnten dominiert. Das war ja auch das große Projekt nach dem Ende des Kalten Krieges, wo Russland, also ehemalige Sowjetunion und die USA und Europa und Kanada zusammengearbeitet haben, um diese Raumstation gemeinsam zu bauen. Also wenn wir es jetzt ganz pathetisch machen wollen, war das auch so ein Friedensprojekt. Und zumindest, ich meine, die Konflikte auf der Erde kennen wir, zumindest der Betrieb auf der Raumstation ist ja trotz allem immer weitergegangen. Das wird 2030 dann enden. Und wenn dann diese privaten Raumstationen kommen, wo sich ja auch die staatlichen Raumfahrtorganisationen einkaufen werden, also du bist dann halt abhängig, auch als ESA oder NASA, von diesen privaten Firmen, die dann hoffentlich was Gescheites auf die Beine stellen und unter welchen Konditionen die dich dann an Bord lassen, wie viel Wissenschaft die dort oben selber machen, da schauen wir mal. Also auf der ISS, da war ja immer ein großes Wissenschaftsprogramm die Voraussetzung, dass du da überhaupt Leute hochschickst. Gut, es sind auch Touristen oben gewesen, aber das lief ja mehr so unter ferner Liefen. Können wir uns auch fragen, braucht es das? Ich denke, nee, also auf der ISS braucht es das nicht. Aber da sind die privaten Firmen natürlich wesentlich offener. Also für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wer ist denn da überhaupt die Zielgruppe?
Ich finde, das merkt man auch direkt, wenn man sich so Grafiken und sowas von diesen ganzen geplanten Raumstationen anguckt. Das sieht ja alles eher so ein bisschen aus wie Hotelzimmer, was man da hat und gar nicht so wie die ISS, so technisch und so weiter. Ich bin da auch super gespannt. Noch sagen die ganzen Firmen, die die Raumstationen entwickeln, dass die Primärzielgruppe, also die Hauptzielgruppe, schon erstmal die Institute und staatlichen Raumfahrtorganisationen sind. Wahrscheinlich, weil die einfach wissen, dass die auf jeden Fall da hoch wollen und deswegen da mitmachen.
Die haben auf jeden Fall auch Geld.
Ja, genau. Und die haben auf jeden Fall auch Geld. Ich meine, wie gesagt, die NASA, die fördert manche von denen ja auch wirklich finanziell, weil die das eben voranbringen wollen. Also weil die halt wollen, dass es die gibt. Und für die NASA und auch für alle anderen ist es auch extrem wichtig, dass es nicht nur eine gibt. Also damit niemand ein Monopol hat und das dann unendlich teuer wird, muss es auf jeden Fall mal mindestens 2 von diesen Raumstationen geben. Naja, damit halt der Markt das irgendwie regelt. Und ja, es geht am Ende ums Geld. Also warum haben die sich entschieden, die ISS nicht weiter oder keine neue ISS zu bauen? Die hoffen, dass sie dadurch Geld sparen.
Es ist ja auch in gewisser Weise vernünftig. Du kannst ja nicht alles auf einmal machen. Also wenn du sagst, okay, ich fokussiere mich jetzt in diesem Fall als NASA auf Missionen zum Mond und weiter zum Mars. Und wenn die ISS das geleistet hat, was sie leisten soll, dann kann man sich natürlich fragen, okay, müssen wir dann sowas in der Art nochmal aufbauen? Das ist politisch wahrscheinlich auch gar nicht mehr so möglich. Aber ich glaube, es wird eben wesentlich kleiner werden, allein von den Dimensionen. Ich meine, diese Haven-1-Station, Die ist ja so 10 Meter lang, 4,5 Meter Durchmesser, soll in der ähnlichen Umlaufhöhe wie die ISS fliegen, aber die ISS ist natürlich wesentlich größer. Also insgesamt ist die ja so groß wie ein Fußballfeld.
Jetzt nicht, ja, und Haven One ist auch nur für 4 Personen ausgelegt. Ja. Also es ist wirklich erstmal so ein kleiner Testballon, könnte man schon fast sagen.
Aber es ist halt auch so, jeder oder jede, wer die notwendige Kohle hat, also das entsprechende Geld, kann dann ja theoretisch da hochfliegen. Das sehen wir ja auch schon bei den Missionen von SpaceX, die ja auch schon ihre Dragon-Kapseln verchartert haben für private Missionen. Also dieses Versprechen, ja, wir öffnen den Weltraum für alle. Ja, würde ich sagen, für alle, die das nötige Geld haben. Also es wird nicht so sein, dass du und ich da jetzt mal eben so ohne weiteres hochfliegen können.
Leider. Leider wird es nicht so sein. Ja. Die nächste Podcast-Folge kommt von der Raumstation. Also mal gucken, ob Haven One dieses Jahr startet. Aktuell ist der Plan im Mai 2026. Ihren Flug haben sie bei SpaceX gebucht. Die fliegen mit einer Falcon 9 da hoch. Und ja, also was soll ich sagen? Meine Prognose ist, dass das natürlich nochmal verschoben wird. Aber wir wollen ja nicht pessimistisch sein, diese Folge. Es gibt auf jeden Fall schon Teile der Raumstation. Also diese Hülle, die existiert schon. Die hat schon mehrere Tests absolviert. Wir behalten das mal im Auge, Mai 2026.
Europa haben wir schon mehrfach angesprochen. Da dürfen und sollten wir natürlich nicht dran vorbeischauen. Was macht eigentlich Europa? Was macht die Europäische Raumfahrtbehörde ESA 2026? Unauffälliger Hinweis an der Stelle. Wir hatten das ja schon mal kurz erwähnt. Bei Artemis 2 sind wir Europäer ja auch mit an Bord, wenn auch nicht in Form von Menschen, die da jetzt gleich bei dieser ersten Mondmission mitfliegen, bei der ersten mit Menschen an Bord, sondern das europäische Service-Modul für die Orion- oder Orion-Raumkapsel, je nachdem. Das wird ja in Bremen gebaut, im Auftrag der Europäischen Raumfahrtbehörde. Das versorgt die Orion-Kapsel mit Strom, mit entsprechenden Gasen, also Sauerstoff, und mit der ganzen Lebenserhaltung und sorgt auch für die Bahnkorrekturen. Also das Haupttriebwerk ist ja auch da montiert. Ganz wichtiges Teil, ohne das könnte die Orion-Kapsel nirgendwo hinfliegen. Und das wird eben aus Europa beigesteuert. Dafür bekommen wir im Gegenzug halt auch Sitzplätze an Bord zukünftiger Mondmissionen. Das ist das eine.
Ja, 3 sind schon gesichert für die Artemis-Mission allgemein. Aber es ist noch nicht klar, auf welcher Artemis-Mission.
Mhm. Das fand ich übrigens auch so interessant. Nach der ESA-Ministerratstagung im vergangenen Jahr wurde ja relativ groß verkündet, ja, wenn dann der erste Europäer, die erste Europäerin zum Mond fliegt mit Artemis, dann wird das ein Deutscher oder eine Deutsche sein, also wahrscheinlich Alexander Gerst oder Matthias Maurer. Das Interessante ist aber, dass wir noch gar nicht richtig wissen, ja, wann das sein wird, wahrscheinlich bei Artemis 4 und dann auch erstmal eine Mondumlaufbahn. Und bis dann jemand aus Europa landet auf dem Mond, wird es noch eine ganze Weile dauern. Das fand ich ganz interessant, weil so durch die Medien ging so die Schlagzeile, ja, jetzt fliegt ein Deutscher zum Mond. Ja, irgendwie schon.
Ja, ich fand's auch irgendwie witzig, weil ich dann direkt gedacht habe, naja, wahrscheinlich hatten die jetzt nichts anderes richtig Großes zu berichten von der Ministerratskonferenz oder zumindest nichts, was so ein bisschen in diese Optimismus- und Freude-Richtung geht und haben halt gedacht, die bringen das mal raus, aber gar nicht so ein schlechter Move, weil es hat ja gut geklappt, ne? Ja. Also alle Medien hatten das irgendwie groß als Schlagzeile, was ja schon mal ganz gut ist, weil jetzt haben alle mal wieder Artemis auf dem Schirm. Aber ja, mal gucken wann. Also bei Artemis 4 würde Sinn machen, weil ja dann zumindest mal auch das Gateway, die Raumstation um den Mond aufgebaut werden soll und da ein europäisches Modul mitgeschickt wird. Deswegen würde es ja Sinn machen, dass da jemand aus Europa mitkommt, um das da aufzubauen.
Absolut.
Aber mal gucken, also es gibt da noch keinen konkreten Fahrplan irgendwie für.
Also wenn wir in die nähere Zukunft schauen, was die europäische Raumfahrt angeht, gibt es ja schon so ein paar Termine in diesem Jahr. Der erste Start der stärksten Ariane 6 Variante, der Ariane 6-4 mit den deswegen auch die 4 hinten mit den 4 Feststoffzusatzraketen an der ersten Stufe. Da sind Satelliten für die Konstellation, für die Internetkonstellation von Amazon an Bord. Finde ich schon ein dickes Ding für Europa, dass Amazon gesagt hat, ja, wir fliegen da mit der Ariane.
Ja, voll cool. Also auch super wichtig auf jeden Fall für die Ariane 6, da auch mal, ich will jetzt nicht sagen, andere Kunden zu haben, aber halt eben nicht nur ESA-Missionen irgendwie auf dem Zettel zu haben, damit die sich auch so etablieren können als gute Rakete, die man irgendwie gut und gerne bucht. Was ich so interessant finde an Amazon Leo und jetzt auch an den ganzen Starts ist, dass die sich ja überall eingekauft haben. Ja. Also die haben ja nicht gesagt, wir schicken jetzt alle unsere Satelliten mit dieser einen Rakete hoch, sondern die haben ja schon angefangen quasi mit SpaceX und jetzt schicken die halt die nächsten mit der Ariane 6 und dann baut ja Blue Origin auch noch eine eigene Rakete, nämlich die Blue Glenn. Und die könnte ja auch noch ein paar davon hochschicken. Also das finde ich ganz witzig.
Hat sicherlich auch damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt, wo das alles entschieden wurde, noch gar nicht so viele Startanbieter bereit waren. Also auch die Ariane 6 kam ja doch deutlich verspätet. Und da hast du eben, wenn eine Rakete mal Probleme hat, gleich eine andere zur Verfügung. Dennoch ein wichtiger Start. Aber das ist ja keiner, den jetzt die ESA mitverantwortet, die Europäische Raumfahrtagentur. Da haben wir allerdings auch so ein paar Sachen, wo wir sagen, ja, da lohnt es sich dieses Jahr mal drauf zu gucken.
Ich freue mich auf jeden Fall auf Hera. Also Hera ist schon gestartet und zwar am 7. Oktober 2024. Aber Hera soll jetzt endlich ankommen und zwar ist Hera eine Follow-up-Mission zu DART. DART war ja diese NASA-Mission, die zu einem Doppelasteroiden geflogen ist. Nicht nur zu einem Asteroiden, sondern in einen Asteroiden rein, um zu gucken, ob man den von seiner Umlaufbahn abbringen kann. Das hat tatsächlich funktioniert. Also DART hat genau das gemacht, was es sollte. Der Asteroid hat die Umlaufbahn geändert. Und jetzt schickt die ESA Hera hinterher zu Didymos und Dimorphos, so heißen die beiden Asteroiden, um zu gucken, was jetzt genau da diese Folgen von dem Einschlag waren. Und zwar wollen die zum Beispiel gucken, wie viel Material ist da jetzt ganz genau rausgesteuert worden. Wie viel von dem Material ist wieder zurück auf den Asteroiden gefallen? Wie viel fliegt da jetzt noch um die Asteroiden umher? Das sind alles Sachen, die DART natürlich jetzt nicht mehr machen kann oder nicht mehr gucken kann, weil die Sonde ja kaputt gegangen ist bei dem Einschlag.
Ja, da gab es kurz nach diesem Einschlag, wurden Bilder veröffentlicht. Die waren aber ziemlich verschwommen, diese Aufnahmen. Also da konnten wir schon sehen, dass dieser Mond dieses Asteroiden doch schon ziemlich gebeutelt wurde. Auch mit erdgebundenen Teleskopen wurde ja beobachtet, dass da schon eine riesige Wolke an Trümmern entstanden ist. Also dieser Einschlag hat möglicherweise viel mehr Schaden im positiven Sinne angerichtet, als sie gedacht haben. Das wollen sie natürlich wissen, um irgendwann in Zukunft mal, wenn so ein Brockenkurs auf die Erde nimmt, eine Option zu haben, sowas abzuwehren, also eine Abwehrsonde da einschlagen zu lassen. Und da ist es ja ganz schlau, wenn du weißt, okay, was hat jetzt diese NASA-Mission DART, die 2022 da eingeschlagen ist, was hat die überhaupt bewirkt? Also wie genau hat es die Umlaufbahn verändert? Wie genau sieht denn jetzt dieser ehemalige Asteroidenmond aus? Wie kaputt ist der? Und es ist schon eine total aufregende Mission. Glaube ich, rückt dann auch erst wieder so ein bisschen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Das Ding war jetzt halt 2 Jahre unterwegs dahin.
Und es zählt halt auch so ein bisschen zu diesen Sachen, ja, irgendwie cool, dass wir es jetzt mal gemacht haben. Wir hoffen, wir brauchen es nie. Also ich hoffe natürlich, wir brauchen ja nie Asteroidenabwehr irgendwie in dieser Form. Aber falls doch mal, ist es ja eigentlich gut, jetzt anzufangen und jetzt rauszufinden, wie genau das funktioniert, damit wir es dann auch machen könnten, wenn es hier auf der Erde passiert.
Ansonsten kommt noch Bepi Colombo am Merkur an. Das ist eine gemeinsame Mission der ESA mit der japanischen Raumfahrtbehörde. Auch schon viele Jahre unterwegs. Eine Mission zum sonnennächsten Planeten. Das soll in eine Umlaufbahn gehen, den eingehend erforschen. Wo ich persönlich sage, ja, ist auch so von der ganzen Missionsarchitektur her super aufregend und auch schwierig zu fliegen, schwierig zu steuern, so nah auch an der Sonne. Wobei ich jetzt Merkur an sich, ja, der sieht halt so aus wie der Mond, aber Da reizt mich der Mars schon mehr.
Ja, auf jeden Fall. Also Mars ist natürlich so für dieses Gefühl, so was, wo könnten wir noch hin? Also ja, wo könnten wir Menschen vielleicht dann irgendwann in Zukunft nochmal hin? Auf jeden Fall viel interessanter, weil wir ja jetzt schon wissen, naja, Merkur wird's nicht werden. So nah an der Sonne ist einfach zu warm. Wobei es ja auf dem Merkur eigentlich ganz cool ist, dass der ja auf der Tagseite super warm ist, auf der Nachtseite ziemlich kalt. Und wenn man sich die ganze Zeit an diesem Übergang von Tag und Nacht aufhalten würde, könnte man es vielleicht aushalten, wenn dann nicht noch andere Sachen wären, wie krasse Strahlung von der Sonne und so weiter.
Ja, da könnte man vielleicht irgend so ein abgefahrenes Weltraumhotel bauen an der Stelle.
Wenn dann die Raumstation, die kommerziellen Raumstationen um die Erde, wenn das dann zu langweilig wird für Touris, dann bauen wir das Hotel an der Tag-Nacht-Grenze auf dem Merkur. So, jetzt, wo wir hier alles ein bisschen verdichtet besprochen haben, Dirk, was sagst du? Kehrt die Faszination Weltraum zurück dieses Jahr?
Kann ich da noch mal kurz drüber nachdenken? Nein, also ich denke in Schüben ja. Also Artemis ist auf jeden Fall das große Projekt in diesem Jahr, von dem ich glaube, da wird bei vielen erstmal wieder so ins Bewusstsein geholt, hey, wir fliegen wieder zum Mond mit Menschen. Ich glaube, viele haben das gar nicht auf dem Schirm, dass da die ganze Zeit schon dran gearbeitet wird, weil es eben so wahnsinnig lange dauert zwischen den Missionen. Und ich glaube, wenn erstmal klar ist, da machen sich vier Menschen wirklich auf diese Reise über viele hunderttausend Kilometer, das wird bei vielen, glaube ich, was auslösen, dass sie sagen, hey, guck mal, was die Menschheit, ich mache es jetzt mal ganz groß, was die Menschheit leisten kann, das geht auch über das hinaus, was wir vielleicht hier auf unserem Planeten so zustande kriegen. Für mich ist tatsächlich das auch so ein ganz willkommener Gegenpol zu dieser sehr anwendungsorientierten und erdbezogenen Raumfahrt, die wir haben. Die ist total wichtig. Also niemand stellt in Frage, dass wir Navigation, Kommunikation, Klimaforschung, Erdbeobachtung, dass wir das alles brauchen. Aber wenn es darum geht, Menschen zu faszinieren, dann hat es eben häufig damit zu tun, dass da eben einer von uns mit an Bord ist oder eine von uns, die dann eben auch wieder Grenzen überschreitet.
Ich hoffe, dass wir das Momentum dann nicht verlieren, also weil wir dann wieder zu lange warten müssen, bis die nächste Mondlandung kommt. Mhm. Das wäre super schade. Also ich habe nämlich auch das Gefühl, Artemis hat so richtig großes Potenzial, uns alle zu faszinieren, also auch diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so wie wir jeden Tag irgendwie auf Weltraumnachrichten schauen. Aber es müsste jetzt ziemlich schnell nach Artemis 2, was ja so ähnlich ist wie Apollo 8, müsste jetzt ziemlich schnell mal was wirklich Neues kommen. Also es müsste dann vielleicht wirklich das Lunar Gateway aufgebaut werden, dann müsste eine Mondbasis kommen und dann Richtung Mars. Ich rede jetzt so dahin, das wird Jahre dauern. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass es wichtig wäre, dass man so diesen Schwung nicht verliert.
Ja, das sehe ich ähnlich. Das sehe ich aus. Das große Problem an auch bei Artemis, diese langen Zeiträume zwischen den Missionen und dass wir noch nicht genau wissen, wie es jetzt wirklich exakt weitergeht und ob das alles auch so finanziert wird.
Ja, aber wir verlassen die Erde dieses Jahr. Mhm. Also das muss man sich nochmal so vielleicht ins Gedächtnis rufen. Ich finde so 10 Tage Mission klingt auch immer gar nicht so lang, aber der Mond ist richtig weit weg. Also das kann man ja nicht vergleichen mit jetzt hier wenn man 10 Tage hier auf der Erde reist,
ja,
kommt man auch weit, aber der Mond ist so irre weit weg. Also ja, ich bin so, so gespannt auf Artemis 2 und wie das alles klappt und ich hoffe, dass es im Februar jetzt losgeht und nicht nochmal verschoben wird. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was 2026 in der Raumfahrt noch kommt. Vielen Dank, Dirk, dass du mit mir über diese ganzen Highlights gesprochen hast. Ich sag jetzt mal Tschüss, aber ich hoffe, das war nicht unsere letzte Folge zusammen.
Ja, sehr gerne und gerne wieder. Hat Spaß gemacht.
Und wie ist es bei euch? Worauf freut ihr euch 2026 am meisten? Catcht euch Artemis 2? Seid ihr im Mondfieber? Dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns an liftoff@ard.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl die maximale Anzahl an Sternen gibt und uns Kommentare schreibt. In unserer nächsten Folge geht es übrigens um Medizin im Weltraum. Und das ist ein interessanter Zufall, weil wir ja eingangs darüber gesprochen haben, dass es aktuell einen medizinischen Vorfall auf der ISS gibt.
Und der führt dazu, dass sie was machen müssen, was sie vorher noch nie gemacht haben, nämlich eine Besatzung, in diesem Fall 4 von insgesamt 7 Leuten, zurückzubeordern zur Erde, ein paar Wochen vor Ende der eigentlichen Mission, weil, so heißt es, der oder diejenige, die diesen Vorfall hatte, zwar stabil ist, da wird ja immer nie gesagt, wer es war, was genau vorgefallen ist, aber eben offensichtlich doch nicht in so einem Zustand, dass man riskieren will, die noch wochenlang auf der Raumstation zu haben, ist alles sicherlich nicht dramatisch, aber ja, die holen die jetzt halt vorher zurück und dann müssen eben alle 4 von dieser Crew-11-Besatzung mitfliegen, auch wenn es nur einen oder eine getroffen hat.
Darüber und über andere Weltraummedizin-Themen sprechen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge und ihr könnt euch jetzt schon mal auf diese medizinischen Themen einstimmen, denn wir haben wie immer noch einen Tipp am Ende der Folge für euch. Und zwar ist es diesmal ein Podcast-Tipp. Abenteuerdiagnose, das ist ein Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek, in dem in jeder Folge rätselhafte medizinische Fälle besprochen werden. Also es geht um Menschen, die rätselhafte Symptome haben und deren Leben deswegen komplett aus den Fugen geraten ist. Abenteuerdiagnose hört ihr in der ARD-Audiothek. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes.